ARD Sounds.
Während die Welt weiter gebannt auf die Straße von Hormus starrt und auf die Anzeigetafeln der Tankstellen, hat diese Woche einer versucht, diesen Bann zu brechen und die Aufmerksamkeit zurück auf eine andere Krise zu lenken. Auf Israel, die Palästinenser und den Libanon.
Dieser eine ist Pedro Sanchez, der spanische Ministerpräsident. Er sagt, die Europäische Union muss ins Handeln kommen und Druck auf die israelische Regierung ausüben, um nichts weniger zu vollbringen als dies: die Besetzung von Gaza beenden, den Siedlungsbau im Westjordanland stoppen und den Beschuss des Libanon ebenfalls stoppen.
Diese Regierung, die das Völkerrecht verletzt und damit die Grundsätze der Europäischen Union, kann kein Partner sein.
Aber sein Vorstoß, Israel mit EU-Sanktionen zu belegen, ist gescheitert. Es gab erneut keine Mehrheit dafür beim Außenministertreffen der EU in Luxemburg diese Woche. Die Diskussion darüber wird aber weitergehen, sagt die EU-Außenbeauftragte Kasia Kallas.
Frage ist, ist das überhaupt richtig, die israelische Bevölkerung zu boykottieren, die wirtschaftlichen Beziehungen auszusetzen, um Einfluss auf Netanjahu und seine Regierung zu nehmen? Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosson, warnt vor solchen Manövern.
When you have slogans now in Germany saying don't buy from Israel, this is the continuation of don't buy for Jews.
Kauft nicht von Israel sei die Fortsetzung von kauft nicht bei Juden. Politische Kritik dagegen sei immer willkommen, so Prosson.
Muss der Druck also rein politisch ausgeübt werden, auf die Regierung anstatt auf die Bevölkerung? Eine unserer Fragen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und Freunde, wir kennen uns seit 30 Jahren und genauso lange diskutieren wir auch schon kontrovers über aktuelle Themen. Denn wir sind gern gut informiert,
aber selten einer Meinung. Auch bei der Frage, ob es eigentlich ein völlig nachvollziehbarer Wunsch nach Erholung ist, wenn Erwachsene etwa in einem Thermalbad mal unter sich sein wollen und Kinder ausnahmsweise nicht erlaubt sind.
Oder ob diese Adults-Only-Angebote nichts anderes sind als ein Beleg dafür, dass Deutschland zu einem Land der Kinderhasser verkommt.
Land der Kinderhasser?
Ja.
Er hat es nicht klar heute bei unseren Themen, heute bei 7 Tage wach. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn weiterempfehlt.
Aber nur und ausschließlich bei ARD Sounds.
Ganz im Ernst, du machst dich immer so lustig über diesen Namen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich sage das nicht, weil ich ARD-Mitarbeiter bin, sondern die App ist wirklich viel besser geworden als früher, die ARD-Audiothek. Es ist viel übersichtlicher, es ist besser strukturiert, es gibt keine Werbung. Hör mal auf damit.
ARD-Sounds, die beste App, jetzt überall, wo es die besten Apps gibt.
Der ist nicht mehr ganz sauber.
Dann reden wir darüber, ob es okay ist, wenn Hotels, Restaurants oder auch Schwimmbäder sagen, Kinder haben hier und heute keinen Zutritt.
Immer wieder gibt es ja diese Diskussion, ob sogenannte Adults-Only-Angebote in Ordnung sind oder einfach nur diskriminierend.
Naja, also mich erinnert das so ein bisschen an diese Schilder, weißt du, vor manchen Geschäften, auf denen Hunde abgebildet sind, aber durchgestrichen und dazu die Aufschrift, wir müssen heute leider draußen bleiben oder überhaupt. Nur, dass es halt hier um kleine Menschen geht, statt um haarige Tiere. Aber das Prinzip ist doch dasselbe.
Ja, also meinungsstark ist er jedenfalls, gleich am Anfang schon von diesem Thema, der Christoph Schrag, wenn es um Adults Only geht. Ich versuche es mit ein bisschen weniger Empörung als er. Es gibt einen aktuellen Fall, wo Kinder, sagen wir, ausgesperrt werden und die Debatte hochschlägt. Die Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim in Hessen in der Nähe von Frankfurt-Main erlaubt künftig samstags keine Kinder mehr. Adults only an Samstagen, und das hat, man mag es nicht glauben, dieser eine Fall, eine große bundesweite Debatte neu entfacht, kann man ja eigentlich sagen. Die Tagesschau hat berichtet, die Bild-Zeitung, die FAZ hat sogar einen Kommentar dazu gebracht, neben der eigentlichen Berichterstattung. Also dieses Thema, wo sind Kinder erwünscht und wo nicht, es bringt die Leute links und rechts auf die Palme.
Naja, also ich finde, man kann es ja auch nachvollziehen. Also mehr Zeit für Rückzug, Erholung und Entspannung, so bewirbt diese Therme ja den kinderfreien Tag. Aber jetzt dürfen samstags nur noch Menschen ab 16 kommen. Und ich finde das krass, tut mir leid. Also wann gehen Familien denn zusammen ins Schwimmbad, wenn nicht samstags? Also in Deutschland gibt es 8 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern, schreibt das Statistische Bundesamt. Wie kann man das denn in Ordnung finden, dass so ein großer Teil der Gesellschaft da einfach nicht rein darf? Weil sie was, also nicht, weil sie was falsch gemacht haben, sondern einfach nur, weil sie denen nicht passen. Hä?
Pass auf, das ist eine Therme, ne? das, worüber wir jetzt reden. Ja. Weißt du, das ist mit Sauna und so, das ist mit so warmem Sprudelwasser, die Sprudeltherme, gedämpfte Musik, Bademantel, das ist kein Schwimmbad. Und das ist auch kein Spaßbad, das ist eine Therme. Und dann so, yeah, Kinder, die da spielen und toben und springen und tun, es passt doch nicht wirklich zusammen. Ich frage mich ehrlich gesagt, wieso Eltern mit kleineren Kindern da überhaupt hinwollen.
Und ich frage mich, welches Problem die Leute haben, wenn sie nicht sich entspannen können, weil Kinder da sind? Also ist deren Leben so krass stressig, dass man für diese paar Stunden maximale Ruhe braucht, weil sonst ist gleich Herzkasper angesagt. Also dann müssen die vielleicht lieber in den Wald gehen oder weiß nicht, alleine im Auto sitzen oder irgendwo anders hin, wo generell keine anderen Menschen sind. So, aber einen Ort zu schaffen, an dem alle eigentlich Zutritt haben, nur halt Kinder nicht, obwohl das Kind wohl da gar nicht gefährdet wäre, das finde ich total zynisch.
Naja, die Therme sagt, sie hätte eine dreistellige Anzahl von Anfragen bekommen, ob man nicht auch mal einen Wochentag ohne Kinder machen könnte. Also das heißt, es gibt eine Nachfrage danach und die Therme ist halt am Ende auch ein Betrieb. Also die müssen gucken auch, dass die Kundinnen und Kunden zufrieden sind. Und die sagen ja auch, du hast ja auch gelesen auf der Website, was die geschrieben haben, es sei keine Entscheidung gegen Kinder, sondern für mehr Ruhe.
Ja, ich frage mich halt, was sagt das denn aus, so insgesamt? Also, dass Rückzug, Erholung, Entspannung nicht möglich sind, wenn auch Kinder da sind.
Ja, also, weil Kinder einfach Lärm und Unruhe machen, das ist doch eine Tatsache, oder? Also, egal, wie man das jetzt selbst findet oder nicht, es ist doch eine Tatsache, dass Kinder Lärm und Unruhe machen. Und es gibt übrigens auf dem Insta-Kanal von der Therme total viele positive Kommentare, jetzt pass auf, von Eltern. Die sagen, ich finde das super, auch mal ein paar Stunden nichts mit Kindern zu tun zu haben. Und das heißt nicht, dass ich meine Kinder nicht mag. Im Gegenteil, ich liebe alle Kinder und besonders meine. Aber wie bei allem, was richtig geil ist, tut auch eine Pause davon mal gut.
Es gibt tausend andere Möglichkeiten dafür, aber ich finde es einfach wirklich problematisch. Also insgesamt meine ich diese Art von Argumentation, weil die deutsche Gesellschaft immer älter wird und am Ende die Bedürfnisse von Kindern immer weniger berücksichtigt werden, wenn so ein Ausschluss jetzt schon stattfindet. Kinder so als Randphänomen, aber nicht als gleichberechtigter Teil von der Gesellschaft. Kinderrechte sind ja immer auch noch kein expliziter Teil vom Grundgesetz. Nein. Übrigens. Also Kinder sind so ein Anhängsel, sie sind einfach nicht wichtig.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, du machst es jetzt sehr, sehr dick, oder? Von einer Therme mit einem kinderfreien Tag kommst du hier aufs Grundgesetz und auf eine insgesamt kinderfeindliche Gesellschaft.
Bei so einer Debatte kann man das auch mal in einen größeren Rahmen stellen. Weil erstens gibt es mittlerweile nicht, also es gibt, ist ja nicht, die Therme ist ja nicht das Einzige. Es gibt unglaublich viele Angebote, touristische, wo Kinder verboten sind. Adults-only-Hotels, also wo generell keine Kinder erlaubt sind. Restaurants, in denen Kinder verboten sind. Es gibt Fluggesellschaften, da kannst du kinderfreie Bereiche buchen. Also es kann im Einzelnen, weißt du, für jeden Sinn machen, aber insgesamt, wo führt das hin?
Ich verstehe, wie gesagt, das Drama nicht. Weil du hast auf
Ich habe beim Schweizer Rundfunk, also beim SRF, einen Beitrag dazu gehört, dass die Nachfrage nach kinderfreien Hotels weltweit wächst. In Spanien, in Griechenland, in Ägypten, auf den Malediven. Egal, wo Tourismus stattfindet, gibt es mittlerweile auch Adults-Only-Angebote. Und die Leute buchen das kinderunerwünscht. Das ist Fakt.
Ja, es ist Fakt, aber es ist nur die eine Seite. Die andere ist, dass es auch immer mehr Angebote speziell für Kinder und Familien gibt. Verstehst du? Das eine verdrängt nicht das andere. Das findet alles gleichzeitig statt, weil sich eben Angebote im Tourismus und in der Gastronomie immer weiter ausspezifizieren.
Das kannst du nicht vergleichen.
Und du hast halt auch Angebote für Motorradfahrer, für Singles, für Veganer, für Heavy-Metal-Fans oder für Golfer und eben auch welche nur für Erwachsene. Und speziell für Familien. Alles zugleich. Es gibt kein Drama.
Das ist Apple mit Birnen. Das eine sind Angebote für Menschen, die bestimmte Vorlieben haben. Okay, aber es schließt nicht per se Leute aus. Sondern einfach nur Leute, die es nicht interessieren.
Du meinst, wir könnten auch einen Golfurlaub machen.
Ja,
wenn
aber
das
interessiert uns halt einfach nicht. Die Adults-Only-Sachen schließen explizit Leute aus, wegen ihres Alters. Und das nennt man, da gibt es einen Namen inzwischen dafür. Altersdiskriminierung.
Komm, das ist jetzt nicht dein Ernst.
Doch, aber was soll das denn sonst sein? Meinst du, Altersdiskriminierung gibt es nur noch oben? So, wir
ja,
sind
wie gesagt,
Opfer?
Also eine Therme in Bad Nauheim, die einen Tag in der Woche kinderfrei erklärt und du kommst jetzt mit struktureller Altersdiskriminierung.
Es ist eine Grundhaltung, darum geht's. Also ich werfe das jetzt nicht, die sind jetzt nicht Urheber dieses Phänomens, aber es ist eine Grundhaltung, die dahinter steckt, dass man Kinder grundsätzlich erstmal irgendwie als Problem empfindet in der Gesellschaft, als störend und nicht als total gleichberechtigte, wertvolle Mitglieder der Gesellschaft. Und mit Kindern kann man weniger Profite machen und das ist das Problem.
Apropos Profite, ne? da muss man auch echt ein bisschen die Tourismusindustrie in Schutz nehmen, glaube ich, die sowas anbietet. Weil die handeln halt geschäftlich und bedienen am Ende eine Nachfrage.
Ja, sie schaffen dabei ein kinderfeindliches Angebot, wenn du mich fragst.
Ich habe bei reisereporter.de, so ein Portal für Tourismusmarketing im weitesten Sinne, eine Einschätzung gelesen, die zitiert eine französische Touristikunternehmerin und die sagt, die Hotels schaffen diese Angebote nicht aus ideologischen Gründen. Und das finde ich ist mal wichtig, dass man das mal einmal im Hinterkopf hat. Die bedienen einen Bedarf. Die Leute wollen das. Die wollen in einer Welt, in der sie immer mehr Aufgaben erfüllen müssen. Komm, wir kennen das auch. Immer gestresster sind, immer die To-Do-Listen immer länger werden. Dann wollen sie, wenn sie dann mal frei haben, die komplette Erholung. Und das ist eben schwieriger, wenn Kinder schreien und toben nebenan.
Allein das verstehe ich schon nicht.
Ja, es haben mittlerweile auch alle kapiert, dass für dich Kindergeschrei klingt wie für andere eine Mozart-Sinfonie. So das pure Glück.
Ja, genau ja, so ist es.
Ich persönlich habe auch gar nichts gegen Kinder und von mir aus können die überall rumlaufen. Ich finde vor allen Dingen, wenn das nicht meine eigene sind und ich gar keine Verantwortung dafür habe. Dann
so, und ich argumentiere ja auch nicht ökonomisch, sondern ethisch an dieser Stelle.
Ja, ist deutlich geworden. Ich frage mich ehrlich gesagt dabei, jetzt mal ein Stück weiterdenkend, ob das überhaupt erlaubt ist, dass man sagt, ich biete hier was an, aber da dürfen nur Menschen ab diesem und jenem Alter rein.
Ja, also findest du Artikel drüber auf der Seite meinrecht.de zum Beispiel. Die haben sich den Fall von einem Restaurant in Düsseldorf angeguckt im letzten Jahr. Das Restaurant hatte entschieden, für Familien nur noch zum Mitnehmen. Der Gastraum bleibt kinderlos. Mhm.
Und?
Na, also grundsätzlich haben Restaurantbetreiber ja das Hausrecht, also können machen, was sie wollen und können entscheiden, wer in ihren Laden darf und wer nicht. Das ist eben kein öffentlicher Raum. Allerdings verstößt man, Spitzfindigkeit, gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
Ich bin gar keine Spitzfindigkeit.
Naja, oder sagen wir mal so eine Rechtslage, die man jetzt nicht jetzt sofort auf dem Schirm hat. So. Mhm. Also allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, wenn man eine Altersgrenze setzt. Das wiederum ist aber erlaubt, wenn man eine gute Begründung dafür hat.
Okay, verstehe. Und welche Begründung hat dieser Restaurantbetreiber da in Düsseldorf?
Also der sagt, Kinder hätten da früher schon mal auf den Tischen gestanden oder seien einfach in die Küche gelaufen, wo mit heißem Fett hantiert wird und darauf können wir jetzt beim Kochen nicht auch noch Rücksicht nehmen.
Finde ich ein bisschen lame.
Also der muss das aber auch nicht begründen, erst wenn jemand dagegen klagen würde, was aber keiner gemacht hat, soweit ich das jetzt gelesen habe.
Dann scheint es aber auch ja wirklich nicht so wild zu sein. Also es
gab aber einen anderen Fall, ein Wellness-Hotel, was Kinder ausgeschlossen hat und wo der Bundesgerichtshof dann entschieden hat, darf man. Und zwar, weil Ruhe und Entspannung bei dem Konzept des Hotels eine hervorgehobene Bedeutung hätten.
Und könntest du dir an dieser Stelle vorstellen, dem Bundesgerichtshof dann zu folgen und das Thema als abgeschlossen anerkennen?
Nur weil der Bundesgerichtshof das entscheidet. Ich finde, man sollte Kindergeräusche und Kinderaktivitäten einfach grundsätzlich nicht auf eine Stufe mit Baustellenlärm oder sowas setzen, sondern das sind doch normale Alltagsgeräusche, die es stets und immer zu ertragen gilt.
So wie wenn jemand atmet oder geht oder liest.
Welche Geräusche macht man denn beim Lesen?
Naja, also, hab ich schon erlebt. Manche blättern da extrem aggressiv die Seiten um. Das möchte ich im Urlaub nicht haben. Kurz bevor das weitergeht, eine Empfehlung, ihr kennt das, 7 Tage wach, zu Ende gehört und dann dauert das eine ganze Woche, bis endlich wieder eine neue Folge kommt. Was tun?
Der Trend, der geht ja zum Zweitpodcast und da empfehlen wir, also neben 7 Tage wach, nehmt ruhig was Tägliches. Der Tag zum Beispiel. Gibt es immer Montag bis Donnerstag. Jeden Tag wird da ein großes Thema diskutiert, von der Zukunft des Fliegens bis zu Vögel in der Klimakrise.
Vögeln in der Klimakrise.
Ey, hör mal auf mit deinen pubertären Witzen. Hör lieber der Tag.
Okay.
4-mal die Woche in der ARD Sounds Apps.
Ganz genau.
Ey, bei diesem ganzen Hin und Her mit dem Krieg im Iran hat man das, finde ich, gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Die Situation in Gaza. Ich habe das jetzt in verschiedensten Quellen nochmal nachgelesen. Mhm. An die 75.000 Palästinenser sind getötet worden seit Beginn des Gaza-Kriegs vor gut 2 Jahren.
Ja.
Nach neuesten Zählungen von offizieller Seite und unabhängigen Journalisten. Und Gaza bleibt ja besetzt. Der Friedensplan da, der steckt komplett fest.
Das kriegt man wirklich kaum mit.
Ja. Humanitäre Hilfe und Essen sind knapp, kommen oft nicht an. Zuletzt hat die Kinderhilfsorganisation UNICEF Alarm geschlagen, weil 2 ihrer Fahrer von der israelischen Armee erschossen wurden. So.
Ja. Naja, dazu der illegale Siedlungsbau im Westjordanland, die Gewalt durch radikale Siedler gegen Palästinenser da, die ja auch echt zugenommen hat in den letzten 2 Jahren. Dann Dieses Gesetz, was das israelische Parlament abgenickt hat, haben wir ja kurz drüber gesprochen. Die Todesstrafe für Terrorverbrechen, aber faktisch nur für Palästinenser. Und im Zusammenhang mit dem Krieg gegen Iran geht Israel ja im Süden vom Libanon jetzt auch noch echt krass militärisch vor gegen die Hisbollah, die von Iran ausgestattet wird oder wurde. Und es sieht derzeit so aus, dass der Süden vom Libanon erstmal von Israel besetzt bleiben wird, so wie es vor ja, langer Zeit schon mal war, und dass die geflüchteten Libanesen nicht zurückkehren können.
So, also das mal als Hintergrund für unser Thema heute. Dieses harte Vorgehen von der israelischen Regierung in der Region wird gestützt von der Trump-Administration, von den USA. Aber einige Länder der Europäischen Union wollen jetzt Druck machen gegen Netanyahu, gegen die israelische Regierung, um einen Kurswechsel in Israel und der Region zu erzwingen. Allen voran Spanien unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez.
Porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel.
Wir sind Freunde der israelischen Bevölkerung, aber mit dem Vorgehen ihrer Regierung sind wir nicht einverstanden. Diese Regierung, die das Völkerrecht verletzt und damit die Grundsätze der Europäischen Union, kann kein Partner sein. Und deshalb bitte ich alle Länder der EU um Unterstützung für diesen spanischen Vorschlag.
Der Hebel, den Sánchez und andere ansetzen wollen, ist ja der, es gibt ein Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und Israel, ne, seit dem Jahr 2000. Das erlaubt Israel unter anderem Zugang zum EU-Markt.
Ja, also die EU ist ja auch größter Handelspartner für Israel. Umgekehrt macht Israel aber keinen großen Teil des EU-Handels aus.
Genau. Und Sánchez sagt, das müssen wir jetzt aussetzen. Also dieses Assoziierungsabkommen, weil Israel sich nicht an einen der Artikel dieses Abkommens hält. Nämlich Artikel 2 sieht vor, dieses Abkommen ist nur gültig bei Einhaltung der Menschenrechte. Dazu verpflichten sich alle. Und jetzt sehen aber Sánchez und Co., das durch das Vorgehen von Israel in Gaza, im Westjordanland und im Libanon verletzt.
Aber ist nichts draus geworden aus diesem Vorstoß. Es gab dafür keine Mehrheit unter den Außenministern der EU beim Treffen in Luxemburg am Dienstag.
Eine Aussetzung des Israel-Abkommens erfordert Einstimmigkeit. Die gab es nicht, aber die Diskussionen gehen weiter.
Die Diskussionen gehen weiter, sagt EU-Außenbeauftragte Kasia Kallas, aber vor allem Italien und Deutschland ziehen bei dieser Idee nicht mit.
Also so etwas halten wir für unangebracht. Dennoch muss man natürlich mit Israel über die kritischen Fragen miteinander sprechen.
So sagt es der deutsche Außenminister Johann Badefuhl.
Ja, also es stimmt ja auch, wie er das sagt.
Das habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass du das so siehst.
Es kommt jeden Tag zu schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht. Davor dürfen wir nicht die Augen verschließen.
Das sagt die Außenministerin von Slowenien, Tanja Fajon. Sie hat den Antrag zur Aussetzung des Israel-Abkommens mit eingebracht, zusammen mit Spanien und Irland. Und das ist nicht zum ersten Mal passiert. Im letzten Jahr haben es die Niederlande versucht. Und deren Außenminister Tom Berendsen sagt weiterhin, das ist der richtige Hebel.
Es wäre ein sehr starkes Mittel, das merken wir an der Beziehung zu Israel. Das ist wirklich etwas, das sie auch als schwerwiegend ansehen.
Ja klar, weil es ja auch schwerwiegend ist, aber das macht es nicht richtig. Es ist ja auch schwerwiegend, dass die iranischen Revolutionsgarden die Straße von Hormuz blockieren lassen oder dass Trump damit droht, die iranische Zivilisation auszulöschen. Das ist alles schwerwiegend, aber das macht es ja nicht richtig. Auch wenn der Johann Wadefuhl immer so ein bisschen verkniffen rüberkommt, finde ich, und ein bisschen leisetreterig, er hat, sage ich mal, aus diplomatischer Sicht das schon klug formuliert, wie er und warum er da nicht mitgeht.
Wir haben uns kritisch geäußert zur Einführung dieser Todesstrafe. Wir haben vorher davor gewarnt, diesen Schritt zu gehen. Es gibt auch eine sehr klare Position zur Siedlergewalt. Ich erwarte, dass die israelische Regierung insgesamt dieser Siedlergewalt klarer, fester und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegentritt. Wir haben auch eine klare Position zur Einhaltung internationalen Rechts. Das heißt, es darf im Westjordanland keine Annexion geben. Wir setzen weiter darauf hin, dass eine Zwei-Staaten-Lösung ermöglicht werden muss. Aber das muss man im kritischen, konstruktiven Dialog mit Israel machen.
Ja, was soll das am Ende heißen, oder was? Dieses ganze Pamphlet, da ruft er täglich an und spricht das seinem israelischen Counterpart auf dem Anrufbeantworter, oder wie?
So. Ja, ich finde, wir dürfen einfach nicht vergessen, also bei aller Kritik an dem brutalen Vorgehen vom israelischen Militär in Gaza. Ich will das überhaupt nicht rechtfertigen, da gibt es auch nichts zu rechtfertigen. So auch wie aggressiv das israelische Militär im Süden von Libanon vormarschiert und so. Das erklärte Ziel ist der Kampf gegen Terroristen. Gegen die Hisbollah im Libanon, die Israel beschießt, gegen die iranischen Revolutionsgarden, die den Staat Israel vernichten wollen, gegen die Hamas in Gaza.
Guck dir Gaza an, da liegt nur noch Schutt und die Menschen leben in Zelten und es gibt überhaupt gar keinen ernsthaften Plan, was dort jetzt werden
soll. Ja, aber den aktuellen Gazakrieg verursacht hat die Hamas. Als sie am 7. Oktober 23 Israel überfallen hat, wahllos über 1000 Menschen innerhalb von Stunden niedergemetzelt hat. Damit ging dieser Krieg los und damit ging diese Spirale der Gewalt in eine neue Dimension. Auch wenn das alles natürlich eine jahrzehntelange Vorgeschichte hat. Und die Hamas hat die eigene Bevölkerung, genau wie der Iran, null geschützt. Die hat den Angriffen Israels auf die Hamas ausgesetzt und in nichts nachgegeben. So. Und da ist doch was dran, was Ron Prosor gesagt hat. Das ist der israelische Botschafter in Deutschland. Der Nahe Osten sieht jetzt anders aus.
If we zoom out for a second, it's 2.5 years. How does the region look? For the first time in Lebanon.
Wenn wir mal herauszoomen nach 2,5 Jahren, wie sieht die Region jetzt aus? Zum ersten Mal hat Libanon eine Regierung ohne Hisbollah. Syriens Assad trinkt Wodka in Moskau. Die Ayatollahs im Iran sind geschwächt. Hisbollah ist geschwächt und die Hamas ist geschwächt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Region wirklich zu verändern. Und ich denke, wir haben gelernt, dass wir diese Ideologie nicht einfach trivialisieren können. Dieses Ayatollah-Regime ist eine Last für alle, die Frieden in der Region wollen.
Is really a burden for everyone who wants peace in the region.
So hat es Ron Prosor der Deutschen Welle in dieser Woche gesagt.
Ja, aber Peace in the region, tut mir leid, aber darum geht es den Hardlinern in der israelischen Regierung überhaupt nicht. Also die wollen allein sein in the region. Und zu Hamas, ich meine, weg ist die nicht. Also anders als die Häuser in Gaza. Hier, in einem Interview letzte Woche bei der New Yorker Radio Hour, das ist so ein US-Podcast mit einem Professor der Brown University, Omer Bartov, jüdischer Israeli, in die USA ausgewandert dann, der hat über sein neues Buch da gesprochen in dem Interview. Mhm. Israel, What Went Wrong? Also was ist schiefgelaufen? Und der sagt, Israel hat seine Kriegsziele, die selbstgesetzten Kriegsziele, komplett verfehlt. Die Geiseln konnten sie schon nicht militärisch befreien und der Rest ist auch gescheitert.
The idea that you would destroy Hamas by destroying Gaza.
Die Idee, die Hamas durch die Zerstörung des Gazastreifens zu vernichten, ist ebenfalls gescheitert. Gaza ist zerstört, aber die Hamas ist immer noch da. Und dabei hat das israelische Militär einen Genozid durchgeführt. Man wollte die Gelegenheit nutzen, Gaza ethnisch zu säubern.
What they wanted to do was to ethnically cleanse Gaza.
Okay. Das ist aber ein Hammer.
Ja,
also.
Na gut, es gibt noch kein finales Urteil zum Wort Genozid vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Aber diesen Vorwurf, den erhebt ja nicht nur er, sondern Amnesty International, ein Gremium der UN sogar, die das fortwährend untersucht, Ärzte ohne Grenzen und eben auch dieser Holocaust-Forscher hier, Omer Bartov.
Wie gesagt, das eine sind diese ultrarechten radikalen Teile in der israelischen Regierung und da sind wir einer Meinung, die wollen die Palästinenser ein für alle Mal weghaben. Das haben Leute wie der Minister Itamar Ben-Gvir auch unmissverständlich gesagt. Und gegen diese Leute muss man natürlich harte Kante zeigen, außer aus Europa und so. Die haben überhaupt nichts irgendeiner progressiven Welt hinzuzufügen. Und das passiert ja auch. Zum Beispiel gegen Ben-Gvir und gegen den weiteren Minister gibt es ja Sanktionen von verschiedenen Ländern. Ja. Aber diese EU-Maßnahme hier, die hier skizziert wird von Sanchez und Co., von Spanien und Co., die trifft eben genau nicht die israelische Regierung, sondern sie zielt direkt.
Ja, aber warte mal, die Regierung trifft der Druck dann sehr schnell, wenn man den Handel stoppt.
Aber sie zielt erstmal auf die gesamte israelische Bevölkerung. Die wird Geisel genommen, um Druck auszuüben auf die Regierung, für die man in Wahrheit keinen echten Hebel hat. Und dann versucht man es halt so, dann halt auf die Menschen und über die Menschen. Aber die Gefahr ist groß, dass genau das dann verfängt, was der Botschafter zu genau solchen Sanktionen auch noch gesagt hat, dass das am Ende einfach nur als Antisemitismus aufgefasst wird und leider als nichts anderes.
When you have slogans now in Germany saying Don't buy from Israel.
Wenn Sie jetzt in Deutschland Slogans haben wie Kauft nicht bei Israel, dann ist das eine Fortsetzung von Kauft nicht bei Juden. Ich würde sagen, hier wird sogenannte legitime Kritik an Israel genutzt, um die Grenze zum Antisemitismus zu überschreiten.
Israel to basically cross the line to something which is clear antisemitic.
Ja, muss man jetzt nicht ganz so eindeutig einordnen wie der Botschafter, aber so seine Haltung auf jeden Fall. Und ich würde anfügen, boykottieren wir Produkte aus den USA, weil Trump den Iran bombardiert? Weil er Maduro aus Venezuela entführen lässt? Weil er Migranten von den Straßen fangen lässt? Boykottieren wir deswegen Produkte aus den USA? Offiziell, so als EU-Doktrin? Nein, machen wir nicht. Und deswegen finde ich die Haltung von Wadefuhl auch richtig. So hart in die Kritik mit Israel gehen, na klar, aber wir können doch nicht die israelische Bevölkerung, die ja auch zu einem guten Teil überhaupt nicht hinter der Regierungspolitik steht und diesen Krieg auch gar nicht mehr will, wir können doch die nicht ins Visier nehmen.
Aber ich weiß nicht, ich finde genau das, was Prosor hier anprangert, das macht er doch selber. Also Stichwort Instrumentalisierung. Also wie die rechten Hardliner auch in Israel, diesen Vorwurf des Antisemitismus zu nehmen und den zu instrumentalisieren, weil sie genau wissen, wie wirkungsvoll das ist. Damit können sie Kritik vom Leib halten, damit können sie Zeit gewinnen, also jetzt aus Sicht der rechten Hardliner in der Regierung, um diese gnadenlose Politik der Härte, die sie verfolgen wollen, diese Grausamkeit durchziehen zu können.
Ja. Aber dass Antisemitismus real ist, da sind wir uns doch einig, oder?
Ja, klar.
Also geh mal mit Kippa auf die Straße in Deutschland, im Rest von Europa, in einer beliebigen Stadt, du wirst das erleben.
Es geht mir um
und dieser Antisemitismus ist aber eben nicht immer nur plump antijüdisch, weißt du? Also, dass es so offensichtlich ist und dass es einfach so offensichtliche rechtsradikale Parolen sind oder so, sondern er versteckt sich eben auch hinter Boykottaufrufen gegen Israel, auch.
Ja, ich meine, aber auf der anderen Seite gibt es auch Sanktionen gegen Russland. Und die sind nicht antirussisch, sondern die sind anti-Putin. Nur die ganz Kruden behaupten da was anderes. Und noch eine letzte Sache vielleicht. Hm. Nochmal Omar Barthoff, der jüdische Prof aus New York, der sagt, Israel hat sich über die Jahrzehnte so verrannt und jetzt nochmal mehr in das, was er eine extremistische Ideologie nennt, dass nur noch von außen Hilfe kommen kann. Und zwar, indem die Unterstützung, vor allem aus den USA, eingestellt wird.
What Israel needs right now is shock therapy.
Was Israel im Moment braucht, ist eine Schocktherapie. Und trotz all der Schrecken, die es anderen zugefügt hat und die es selbst seit dem 7. Oktober erfahren hat, hat es die Grenzen der eigenen Macht noch nicht erkannt. Weil diese Grenzen in Washington liegen. Dort müssen die Grenzen gesetzt werden. Erst dann werden Kräfte in Israel anfangen, die israelische Gesellschaft neu zu denken.
In Israel will start generating a new way of thinking about Israeli society.
So, und warum soll die EU nicht dieselben Lehren ziehen und sagen, wir stützen das auch nicht weiter? Und
du, ich finde, ehrlich gesagt, er macht da auch einen richtigen Punkt. Also in den USA, da liegt der Hebel. Denn die liefern militärische Unterstützung. Wenn überhaupt, dann muss man da ansetzen.
Wie auch immer, es gibt ein nächstes Außenministertreffen der EU. Das Thema geht nicht so schnell weg. Und ein Blockierer von Sanktionsmaßnahmen ist übrigens nicht mehr dabei.
Ja.
Ungarn.
Ja.
Also zumindest kleinere Sanktionsmaßnahmen hört man aus dem Umfeld der Außenminister gegen Siedler im Westjordanland. Die könnten doch kommen.
We will see. Was war sonst noch?
Hier, ey, Merz hat wieder einen rausgehauen am Montag, worüber alle debattiert haben, bei einer Veranstaltung zum 75. Jubiläum des Bankenverbandes. Da hat er eine Rede gehalten und wie nebenbei einen hammerharten Satz gesagt.
Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern. Es müssen kapitalgedeckte Elemente einer betrieblichen und privaten Altersversorgung hinzutreten.
Allenfalls Basisabsicherung.
Habe ich auch gehört. Helle Panik bei der SPD, beim Koalitionspartner. Gesetzliche Rente nur noch als eine Art Grundsicherung. Niemals mit uns, haben die gesagt. Denn, und da geben die Zahlen Ihnen recht, die allermeisten Menschen haben nichts anderes als die gesetzliche Rente, Stand jetzt.
Aber dass die Rente, so wie sie organisiert ist, nicht aufgehen wird, das ist ja klar. Das haben wir ja auch.
Ja, aber das kann ja nicht zulasten derjenigen gehen, die brav eingezahlt haben und jetzt immer noch einzahlen, nichts anderes haben als diese Rente. Also das, was Merz da mal eben, zumal bei einem Treffen des Bankenverbands raushaut, heißt nichts anderes als noch weniger für arme Rentner, noch mehr Schere zwischen Arm und Reich, die auseinandergeht. Also entweder Merz agiert da maximal unglücklich oder der ist einfach mit seinem Vermögen und seinem Umfeld so weit weg von der Realität, dass er gar nicht kapiert, wie krass diese Aussagen für Millionen von Menschen sind.
Worum kurz diesen Satz zu Ende bringen darf, den ich angesetzt hatte. Ich wollte ja sagen, wie es aktuell um die Rente steht und welche Reformideen es da gibt, das haben wir ja schon mal aufbereitet und diskutiert.
Ja,
und zwar habe ich nachgeguckt in der Folge Sterbehilfe für die Rente vom 21. November. Das ist immer noch aktuell. Also wer das nachhören möchte, 7 Tage wach, Sterbehilfe für die Rente vom 21.11. ID Sounds.
Nun gut. Was war sonst noch?
Bayern ist Meister.
Na wow.
Ja.
Na Wahnsinn.
4 Spieltage vor Schluss mit 15 Punkten Vorsprung zum zweiten. Hier, der Kollege Luca Benincasa von der Sportschau, der hat eine kleine Collage gebastelt.
Die Bayern sorgen für ganz klare Verhältnisse.
Musiala, scharfer Ball in die Mitte, Tor!
Genau 18 Minuten trennen die Bayern noch vom Gewinn der 35. deutschen Meisterschaft.
Der alte Meister wird der neue.
Und jetzt ist Schluss. Deutscher Meister, so heißt er, FC Bayern München.
Ich muss ja sagen, ich habe so einen Wahnsinnsrespekt davor, wie die KollegInnen Sportreporter und Sportreporterinnen es schaffen, so ein Feuer in die Stimme zu legen, obwohl etwas seit Wochen und Monaten völlig Erwartbares passiert. Also es gibt, glaube ich, im deutschen Profisport überhaupt nichts, was langweiliger ist als der Meisterschaftskampf in der deutschen Bundesliga.
Ja, aber dabei ist das der Wettbewerb, der ja mit Abstand die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Also die meisten Fernsehminuten, das meiste Geld, die meisten Zuschauer im Stadion. Also ich habe das Gefühl, jedes Wochenende dreht sich, also außer Pause mal, aber dreht sich immer alles um Bayern gegen Stuttgart, Union gegen Bremen, was weiß ich, Leipzig gegen Köln und so weiter und so weiter. Und am Ende gewinnen aber immer die Bayern. Fußball ist 90 Minuten und am Ende gewinnt Bayern. Weißt du, also ich meine, ich bin ja kein großer Fußballfan.
Ja.
Und weiß ja auch
das
alles.
Gut, gehe dass du das mal dazu
selten
sagst.
Bis nie ins Stadion, aber ich gucke mir das so vom Rand aus an und lese darüber in der Zeitung. Du kommst ja nicht dran vorbei. Und ich denke halt, warum geht man da eigentlich hin, wenn dann doch eh klar ist, wer gewinnt?
Also es gibt ja 2024 ist Bayer Leverkusen Meister geworden. Also da
allerdings,
hast du...
Allerdings, und das habe ich in der Taz nachgelesen, weil das eine Saison war, in der Bayern wohl alles falsch gemacht hat und Bayer Leverkusen aber eine Jahrhundertleistung abgeliefert hat.
Also mit rein angelesenem Wissen.
Ja, also mit anderen Worten, offenbar ist das wohl so, dass alle paar Jahre mal kann es eine Ausnahme geben.
Ja.
Aber das bestätigt dann eigentlich eher die Regel. Es gibt da keinen echten Konkurrenzkampf um den ersten
Platz. So kann man es ja auch nicht sagen, weil es ist natürlich immer noch spannend, wer sich für die Champions League qualifiziert so und das ist natürlich auch, wer absteigt.
Ja, aber ich meine, das kann doch nicht der Grund sein, weswegen man jedes Wochenende dann mitfiebert wie so ein Reporter, ob die eigene Mannschaft das noch schafft, dann Zweiter zu werden oder Fünfter oder 15. Also ich meine, das ist für die einzelnen Clubs in der jeweiligen Saison dann wichtig, aber das kann doch nicht das sein, worum es geht beim Fußball.
Nein, am Ende natürlich nicht. Also in der zweiten und dritten Bundesliga ist das ja übrigens viel, viel spannender. Da kann ja fast jede Woche jeder schlagen. Da hast du in der dritten Liga, die ich ja sehr intensiv verfolge, da hast du Stand heute, also Freitag, 24. April, hast du immer noch 4, 5, 6 Teams oben, die nur wenige Punkte voneinander trennen, wo wirklich noch fast alles passieren kann. Das ist wie früher in der Bundesliga, das macht echt total Bock.
Aber das kann man doch nicht so lassen in der ersten Liga, oder?
Naja, was willst du machen? Es wird halt jedes Jahr der Unterschied zwischen den Bayern und allen anderen Mannschaften immer größer, weil die ja durch die Erfolge in der Champions League unglaublich viel mehr Geld haben als alle anderen Clubs. 20 Mal mehr habe ich gelesen als Werder Bremen zum Beispiel. Frankfurter Rundschau hatte da so ein bisschen das aufgeführt. So, also 20 Mal mehr als Werder Bremen. Dabei waren beide Clubs vor 20 Jahren noch gleich auf. Also so lange hat das gedauert.
Und dann hat der FC Bayern ja wohl in einer Zeit, in der relativ plötzlich richtig viel Geld in den Fußball geflossen ist, da sehr gut und klug gehandelt, also wirtschaftlich jetzt. War sportlich erfolgreich. Das hat gereicht, dass sich alle anderen Vereine jetzt irgendwie auf den Kopf stellen können. Nie werden die das wieder einholen.
Nein, deswegen ist es auch Unsinn, die Bayern selbst anzugreifen. Das ist einfach das System, was blöde ist. Es sei denn, du machst es wie in England und öffnest den Markt komplett für Investoren. Also, dass du so einen Verein auch einfach kaufen kannst und unter gewissen Bedingungen so viel Geld reinstecken kannst, wie du willst. Also, die Premier League macht über 2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Die Bundesliga 200 Millionen. Warum wohl?
Ja, weil die besten und spektakulärsten Spieler dann halt in England spielen. Ne?
Ganz genau.
Ja, weil sie da das meiste Geld kriegen. Wobei, man muss sagen, dass auch in England in den letzten 10 Jahren jetzt nur Manchester City oder Liverpool Meister geworden sind. Also in diesem Jahr können es allerdings Arsenal mal wieder schaffen.
Wie du dir das einfach nur durchgelesen hast so klingst wie ein Fußballexperte.
Das reicht ja auch eine halbe Stunde. Ich habe mir das halt mal angeschaut, weil ich das auch einfach so ungerecht finde, wie viel Aufmerksamkeit in Deutschland diese Bundesliga bekommt, auch medial, obwohl es so viele andere spannende Sportarten ja auch noch gibt. Ja. Also Handball,
aber
Basketball, Tennis.
Ich fand sowieso, dass was ganz anderes die Fußballnachricht war.
Ja, es ist spannend auf jeden Fall. Neue Chance für Union und ich sag mal so, nicht nur Geschichte, sondern auch generell mal ein Statement an die gesamte Fußballwelt.
Freue mich und finde es eigentlich ganz normal, dass Oma eine Frau Trainerin ist. Super.
Ich würde sagen, es ist einfach zeitgemäß. In der heutigen Zeit kann man über sowas gar nicht mehr sprechen, wo die Gleichberechtigung überall ist und auch gang und gäbe ist. Und ich glaube, in allen Berufen ist es angekommen. Jetzt endlich auch im Fußball. Und ich finde es einfach nur wirklich fortschrittlich, von Union da quasi auch als Erster zu sein. Und wir sind dabei, wenn heute Geschichte geschrieben wird.
Marie-Luise Ether vom 1. FC Union Berlin gab am letzten Wochenende ihr Debüt als die erste weibliche Cheftrainerin in der Bundesliga. Und diese Union-Fans, die wir gerade gehört haben, waren dabei. Das ist doch mal eine Meldung. Gab zwar gleich auch wieder sexistische Sprüche galore, klar, aber wenn ich das richtig gesehen habe, insgesamt viel, viel mehr Zuspruch als Skepsis. Und das ist doch mal gut.
Und das hier, mein lieber Freund, das ist Bernie.
Ja.
Na klar.
Ein eurasischer Braunbär. Und,
Ja.
Naja.
Nein.
Also.
Oh, ich weiß es. Gut, dass du keinen Geißbock genommen hast.
Oder einen roten Bullen.
Oder einen Fohlen.
Dann lieber ihn hier, oder? Bernie, das Maskottchen von Bayern München.
Ey, diese Maskottchenseuche beim Fußball, das braucht auch wirklich kein Mensch. Ich finde das lächerlich.
Bernie ist der Liebling aller Kinder. Und der hat ein magisches Trikot, mit dem er zaubern kann. Steht so bei den Bayern.
Das einzig ernstzunehmende Maskottchen in meinen Augen ist ein schlittschuhfahrender Eisbär, der im letzten Drittel Süßigkeiten verteilt und ein Auto wäscht.
Ja, weil du dauernd
das ist Eisbär aber eine guckst. Andere Geschichte.
Eisbär, Braunbär, Potato, Potato.
Nein, es ist eben nicht Potato, Potato. Und genau daran merkt man, dass du einfach kein Fan bist, sondern immer nur so ein intellektueller Kommentator von der Seite, der schlaue Sachen liest, aber der noch nie in seinem Leben durchgeschwitzt, johlend und bierbespritzt auf dem Rasen lag und hyperventilierend, was weiß ich, einen Aufstieg gefeiert hat.
Seine Lebenserfahrung, die ich bisher auch nicht so richtig vermisst habe, muss ich sagen.
Tschüss.
Wie? Jetzt reden wir nicht über Timmy den Wal?
Nein.
Okay. Tschüss, Henrik. Tschüss, Bernie. Mach's gut.
Bernie, der Braunbär, echt, ja, ey, mit dem magischen Trikot, du.
Naja, ach, das ist doch süß.
Ja, eben,
Alba das Cross ist süß. Komm. Von Alba, was weiß ich.
So. Hast du das gelesen von diesem Gamer in Großbritannien, bei dem die Polizei irgendwie mit einer Sondereinheit und dann noch Feuerwehrleute mit Kettensägen da die Tür aufgebrochen haben?
Was?
Weil der seine Boxen zu laut aufgedreht hatte? So geil. Jetzt wieder so ein Fall. Weißt du, wo du liest das irgendwo und dann googelst du das kurz und du merkst, okay, die komplette britische Yellow Press ist drauf so. Notruf bei der Polizei in Essex. Hier in der Wohnung nebenan wurde jemand angeschossen, da wird geballert, schnell. Da schreit jemand, ich bin angeschossen. Oh. Aber pass auf, die Polizei muss das natürlich ernst nehmen. Die schwer bewaffnet hin, Feuerwehrleute hinterher, Rettungshubschrauber. Landet in einem Park in der Nähe von dieser Wohnung, wo der Notruf kam, weil sie denken, da gibt es Verletzte und so weiter. Stellt sich heraus, der spielt einfach nur Call of Duty. Also ein Computerspiel, bei dem man wild um sich ballert. Und der Typ hat halt besonders gute Boxen, besonders laut aufgedreht. Und sein Nachbar dachte ernsthaft, fuck, da werden Leute erschossen.
Deswegen hat er auch den Hubschrauber nicht gehört.
Es ist so, deswegen hat er überhaupt gar nichts mehr gehört.
Ja, muss ich auch mal wieder spielen.
Ja. Gut. Bis gleich.